herzlich willkommen zur 48. Ausgabe unseres Podcasts Zukunftslauschen. Nachdem wir aus dem Winterschlaf oder im Winterschlaf so ein bisschen jetzt mal zwischendurch erwachen, wir hatten etwas Stress im Herbst, aber gut, wir haben auch gerade eine große Fusion hinter uns. Da ist genug zu tun und es bleibt sowas wie ein Podcast auch mal ein wenig auf der Strecke. Aber währenddessen sind viele Themen eben weitergegangen und heute wird's regulatorisch, richtig spannend regulatorisch, könnte man sagen. Das war auch ein Stressthema des Herbstes. Und ich habe mir heute Julia und Esther eingeladen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, Christoph.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Esther war schon öfter da. Julia, das ist heute dein quasi erstes Mal. Ja. Ich freue mich drüber, dass wir heute mal wieder uns zu dem Thema austauschen, weil das ist ein Thema, was ja immer ein bisschen schwierig zu verstehen ist und manchmal auch für die Kollegen schwierig ist. Was machen die da eigentlich? Und wir haben heute das Thema, das nennt sich CSRD. Da hat mich eben ein Kollege auf dem Flur angesprochen, ob ich über den Christopher Street Day sprechen wollte. Ich sag nicht ganz. Vielleicht, Julia, erklärst du mal, was CSRD an der Stelle ist.
Ja, die CSRD ist jetzt eine Abkürzung und heißt erstmal Corporate Sustainability Reporting Directive. Also aus dem Englischen, da hört man vielleicht schon, dass es von der EU kommt. Das ist eine EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wow. Und zwar ist das ein Teil des Maßnahmenpaketes der EU-Kommission zur Erreichung des European Green Deals. Und der Europäische Green Deal zielt halt darauf ab, dass die EU den Weg zu einer grünen Transformation zu führen und will bis 2050 klimaneutral werden.
Und da können wir einen wesentlichen Beitrag leisten, nehme ich an.
Ja, genau. Also wir wollen damit mit der CSRD halt erreichen, dass halt die Transparenz erhöht wird. Wir wollen insgesamt das Thema Nachhaltigkeit fördern, die Klimaneutralität unterstützen und den Rechenschaftsbericht verbessern. Also insgesamt könnte man sagen halt, die EU will mehr Transparenz schaffen für Unternehmen, was sie eigentlich zum Thema Nachhaltigkeitsstrategien und Leistungen machen. Und insgesamt halt die Berichterstattung allgemein verbessern und vereinheitlichen.
Ja, okay. Esther, ich nehme jetzt an, das müssen alle Unternehmen machen. Oder wie sieht das gerade aus?
Tatsächlich nicht alle. Wir haben das Glück, dass wir ja schon in den letzten Jahren aufgrund unserer Größe einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben durften. Und alle, die vorher schon einen schreiben durften, dürfen natürlich auch jetzt nach den neuen Richtlinien weiterschreiben. Das heißt, alle, die früher berichtspflichtig sind, sind weiterhin berichtspflichtig nach den neuen Regeln. Und es gibt jetzt aber auch eine schrittweise Erhöhung von Unternehmen, die berichtspflichtig werden. Das heißt, es wird jetzt über die nächsten 2-3 Jahre immer mehr Unternehmen werden. Und wenn wir da mal so auf Zahlen, Daten, Fakten gucken, dann haben wir in der EU ungefähr 11.000 Unternehmen, die berichtspflichtig sind aktuell und später dann knapp 50.000 Unternehmen.
Das hört sich ja fast gering an.
Schon etwas, ja. Ja, es sind immer noch nicht alle, ne? Also es ist durchaus noch eine Größenklasse dabei.
Ah, ja. Es geht also nach Größenklassen. Woran wird das gemessen? Warum
genau,
wir?
Es geht. Ja, wir haben das Glück, dass wir Finanzinstitut sind und damit direkt in die erste Welle mit reingerutscht sind. Und ansonsten berechnet sich das nach Bilanzsumme, Umsatz und Mitarbeiterzahl. Und da müssen immer 2 von 3 Kriterien erfüllt sein. Genau. Okay. Und damit rutschen jetzt auch viele kleinere Kreditinstitute auch in den nächsten Jahren mit in die Berichtspflicht. Also sind dann nicht mehr die einzige Bank.
Ja, da freuen wir uns. Ne? Das ist ja schon ein großes Thema. Nachhaltigkeitsberichterstattung kennen wir schon, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Ausgabe drüber gesprochen. Das sind Dinge, die man tun muss. Da können wir uns auch nicht gegen versträuben. Es macht ja durchaus zum Thema Green Deal auch Sinn. Julia, ich habe das ja mitgekriegt hier im Herbst, ihr war ja durchaus, oder auch Esther, ihr wart ja durchaus sehr beschäftigt und da war auch nicht immer so richtig gute Stimmung, wenn ich das so noch so im Kopf habe, wo schon so einige anstrengende Wochen zwischenliegen, was ja so viele Mitarbeiter gar nicht sehen, denn da würde ich gerne mal wissen, was macht ihr denn da oder was musstet ihr genau machen, das jetzt quasi uns so gestresst hat?
Ja, und zwar wird die Berichterstattung anhand der ESRS, jetzt kommt so die nächste Abkürzung, das sind die European Sustainability Reporting Standards, danach muss halt die Berichterstattung erfolgen. Das ist halt auch kommt auch aus der EU und da muss man sich so vorstellen, das sind 284 eng bedruckte Seiten und da haben wir halt knapp 1200 Datenpunkte, die halt die EU erstmal vorschlägt, was zum Thema Nachhaltigkeit berichtet werden muss. Und zwar sind das halt, wie bisher halt auch Themen Umwelt, Soziales, Governance, also diese typischen ESG-Themen. Und die ESRS sind halt so aufgeteilt in 12 Standards. Das kann man sich so vorstellen, dass es 2 übergeordnete Standards gibt, also mit allgemeinen Anforderungen und dann halt Standards zum Thema Umwelt, Soziales, Governance, wobei die meisten, also oder 5 halt in Umwelt sind, 4 in Soziales und einer in Governance. Ja, und da kann man sich schon vorstellen, dass ganz schön viel ist und diese Datenpunkte sind halt auch nicht einfach nur, dass man einfach eine Zahl angeben muss oder so, sondern werden halt aufgeteilt in narrative, quantitative und monetäre Datenpunkte.
Auch das noch?
Also, ja, genau. Also es ist schon ganz schön umfangreich, sich erstmal mit den Vorschriften zu beschäftigen, also insgesamt einfach von der Menge und auch, das ganze Thema ist sehr komplex, weil viele verschiedene Bezüge gibt und ja.
Das können sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen, was das so ausmacht, ne? Und das waren jetzt knapp 1200 Datenpunkte und die müssen wir alle berichten?
Die müssen wir nicht alle berichten, Gott sei Dank. Das müssen wir aber halt erstmal gucken, zu welchen wir verpflichtet sind. Aber erstmal sind halt 256 freiwillig und dann gibt es halt Übergangsregeln halt. Weil die Aufsicht halt auch sagt, das kann ich sofort alles verlangen, dann gibt es sozusagen Face-In-Regelungen, wo wir halt sagen können, da verzichten wir jetzt im ersten oder im zweiten Jahr noch drauf. Und dann haben wir halt eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht, die halt dann auch den Berichtsumfang bestimmt. Und so bleiben halt jetzt für uns noch knapp 400 Stück über, aber es war schon auch ganz schöne Arbeit, da erstmal hinzukommen, sage ich mal. Ja, weil wir ja nicht einfach rausstreichen können, ne? Sondern erstmal genau studieren müssen.
Ja, man muss sie belegen, man muss sie herleiten, man muss gucken, wie erhebe ich sie nächstes Jahr wieder. Ne? Ist das dass man das erstmal auch deuten kann, ob die Werte auch richtig sind, nehme ich an.
Ja, genau. Boah. Also es ist auch mit Qualitätssicherung und so weiter alles hinterlegt, ja.
Ja, das spannendes Thema, um das nochmal abzuschließen. Jetzt hast du gerade das Wort Wesentlichkeitsanalyse aufgeworfen. Der Begriff Wesentlichkeit ist einer meiner Lieblingswörter. Da haben wir sogar eine Arbeitsanweisung zu, was das ist. Esther, wie hast du denn hier die Wesentlichkeit gemessen?
Ja, auch da gibt es quasi in der ganzen Regulatorik eine festgelegte Vorgehensweise im Prinzip. Und zwar soll man das Ganze nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit auch noch machen. Also kann das nicht einfach so bestimmen, sondern müssen die doppelte Wesentlichkeit anwenden. Und das bedeutet eigentlich nur, dass wir uns die ganzen Themen aus 2 Blickrichtungen anschauen. Also Julia hat ja gesagt, es gibt quasi Themenkomplexe in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Und die haben wir uns quasi alle einzeln angeguckt. Und dann haben wir einmal geguckt, haben wir als Bank darauf eine Auswirkung? Also zum Beispiel auf das Thema Klimawandel. Haben wir durch unsere Geschäftstätigkeit da eine Auswirkung? Zum Beispiel durch unseren eigenen Geschäftsbetrieb. Ne? Wir benutzen ja auch Strom selber, oder fahren zwischen den Standorten her, aber halt auch in unserer nachgelagerten Wertschöpfungskette, das heißt über unsere Finanzierung, haben wir halt auch einen Einfluss auf den Klimawandel. Denn das, was wir finanzieren, können wir im Prinzip beeinflussen.
Ich hatte gerade schon die Befürchtung,
dass
der Kunde gar nicht vorkommt, aber er kommt doch vor. Also es geht dann doch in den Kunden. Das musste ich eben einstreuen.
Ja, doch. Also wir haben uns auch das gesamte Kreditportfolio sehr, sehr intensiv angeschaut tatsächlich. Können auch da Maßnahmen und Strategien ableiten für die nächsten Jahre. Okay. Sogar sehr wichtig.
Naja, das finde ich so spannend. Wir machen ja was und das hört sich nach eigenem Geschäftsbetrieb. Ich frage mich halt immer, wir sind ja eine Genossenschaft für unsere Kunden da und so richtig passt nicht, aber dann hat es ja doch eine Relevanz an der Stelle.
Ja, doch, definitiv. Also den Kunden haben wir hier schon noch sehr eng berücksichtigt. Und dann mussten wir halt eben noch eine zweite Dimension einnehmen, das ist die Outside-In-Perspektive. Ah. Die ist etwas abstrakter, da geht es darum, welche finanziellen Aspekte hat quasi Nachhaltigkeit auf unsere Bank. Also es ist ganz einfacher, am produzierenden Gewerbe zum Beispiel zu erklären, wenn jetzt der CO2-Preis zum Beispiel steigt und ich habe da viele Kosten, dann bedeutet das für mich ein finanzielles Risiko im Zweifel, weil dort eben Kosten steigen können. Man könnte es aber auch genauso gut an Stromkosten durch die Klimakrise erklären. All das ist quasi... Wo haben wir da finanzielle Aspekte auf unserer Bank?
Das ist jetzt ein Unterschied zum alten Nachhaltigkeitsbericht. Den kenne ich schon. Der war ja auch auf der Homepage und glaube sogar zertifiziert und so weiter. Da ist jetzt ein bisschen mehr zu tun.
Genau, also früher haben wir ja beim Deutschen Nachhaltigkeitskodex berichtet und jetzt ist deutlich mehr quantitative Datenpunkte hinzugekommen. Vorher war das ein sehr qualitativer Bericht.
Oha, ja, okay.
Und ich sag mal, der Aufwand ist auch etwas höher.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Na klar, die EU möchte das gerne auch natürlich gesamt messen, um dann, wie wir es aus der Tagesschau kennen, Statistiken zu präsentieren, was gemacht worden ist, um das irgendwie nachhalten zu können wahrscheinlich. Ne?
Definitiv.
Ja, jetzt habe ich ja viel gelesen im Dezember, das tue ich ja allgemein. Und das war ein heißer Dezember, so mit dem Ampel aus oder ne, was da alles so passiert ist. Und da habe ich irgendwo auch gelesen, dass das Thema CSRD, worüber wir ja hier sprechen, nicht in nationales Recht übersetzt worden ist oder umgesetzt worden ist. Das hat ja nochmal eine Unsicherheit in diese Geschichte reingebracht. Was war da genau los, Julia? Und naja, wie geht's jetzt eigentlich in der Timeline weiter?
Ja, genau, das war richtig spannend für uns zum Jahresende. Also die CSRD ist halt eine Richtlinie und muss erstmal in europäisch, also in nationales Recht umgesetzt werden, dass sie halt auch in Deutschland gilt. Und eigentlich hatte Deutschland schon die Frist, dass es bis zum 6. Juli passieren sollte. Deutschland hatte sich halt dann Zeit gelassen bis zum Jahresende. Es war halt auch so vorgesehen. Und auch das Gesetzgebungsverfahren war schon ganz weit vorangeschritten, sodass wir es nur noch durch die dritte Lesung mussten. Aber dann, wie du schon gesagt hast, kam das Ampel aus und das Gesetz ist hinten rübergefallen. Und das war für uns halt dann auch erstmal, war mit Unsicherheit verbunden, weil wir jetzt auch nicht so richtig wussten, was jetzt für uns gilt. Es wurde dann verschiedene Sachen diskutiert, halt auch von den Spezialisten, ob man vielleicht, wenn ein Beschluss im Februar nach der Wahl getroffen wird, ob es dann halt vielleicht rückwirkend gilt oder so. Aber das war dann nicht der Fall, sondern das heißt halt wirklich, das Gesetz ist nicht verabschiedet worden und somit ist erstmal der alte Rechtsrahmen weiterhin gültig. Wir hatten dann erstmal auch einen kleinen Schock oder so, dass unsere ganze Projektarbeit jetzt, sag ich mal, dahin ist und wir jetzt vielleicht alles nochmal von vorne nach dem alten DNK-Standard machen müssen, aber das ist halt nicht so. Gott sei Dank können wir halt trotzdem die nicht finanzielle Erklärung auf Basis des alten Rechtsrahmens und dann halt unseren neuen Bericht auf unseren neuen Bericht anwenden. Also wir nehmen halt unsere Basis und erstellen den auch so, wie es halt vorgesehen ist. Das ist halt so möglich. Und wir sehen das jetzt halt einfach als Probelauf, weil wir davon ausgehen, dass jetzt nächstes Jahr dann das Gesetz wirklich kommen wird.
Ja, irgendwann so, vielleicht im April, Mai. Da ist ja gerade ein bisschen Pause mit der Bundestagswahl und so weiter. Ja, spannendes Thema, was wenige Leute wirklich wissen und sehen, glaube ich. Deswegen hatte ich auch durchaus das Bedürfnis, da mal drüber zu sprechen, dass wir hier nicht im Winterschlaf sind, wie wir zu Anfang ja gesagt haben, sondern quasi jetzt dann uns hinlegen können. Nein, Spaß beiseite, also nicht hinlegen können, sondern jetzt ist es erstmal geschafft. Ich hatte auch vernommen, dass ihr danach sehr froh wart, also wirklich fertig zu sein mit den ganzen Datenpunkten und diese Mühe dann aufgrund dieser unklaren Rechtslage vielleicht nicht ganz so dramatisch schlimm war, es dann getan zu haben, sondern dass das quasi ein Probelauf ist, den wir weiter verwenden können, um da eben in Sicherheit reinzugehen. Habt ihr noch einen letzten Wunsch zu dem Thema?
Ja, alle sollten nachher den Nachhaltigkeitsbericht vielleicht auch lesen.
Das wäre aber was, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, das sind so Themen, die man leider im Alltag dann nicht immer ganz so fokussiert, aber ich stimme dir dazu. Vielleicht kann man da mal reingehen. Vielleicht sprechen wir nochmal über einen Punkt dazu, wo wir selber was verbessern können. Das könnten wir im Sommer ja nochmal tun, wenn dann das Gesetz auch da ist.
Ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei mir wart, dass wir mal über dieses Thema sprechen konnten. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und dann sehen wir, hören wir uns bald wieder.
Ja, danke.
Tschüss, schönes Wochenende.
Tschüss.
Ciao.